das ist ja wirklich das allergeilste Keith Jarrett-Album für mich. Oder das, was ich ja wirklich wahrscheinlich am meisten gehört habe.
Ich wollte jetzt eigentlich gerade so kongenial, quasi mein Saxophon ist das Glockenspiel.
Das Glockenspiel, ja. Ich habe gerade versucht zu reinterpretieren, The Meaning of the Blues. Ich glaube, das ist von Standards 2 oder so. Da spielt Keith Jarrett, fängt irgendwann an, einfach nur Standards aufzunehmen.
Heißt das nicht You Don't Know What Love Is?
Nee, das ist You Don't Know What Love Is.
Ah. Wir sind gleich wieder im Thema.
Wir sind gleich wieder im Thema, aber wir fangen erstmal woanders an. Wir melden uns zurück natürlich hier. Lama Klamra Jazz wieder noch vollkommen benebelt, voll noch im Space, in dem Platz. Wir haben auch erstmal am Anfang 3 Sekunden Pause gemacht im Podcast, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt.
Stimmt. Ja. Geniale Idee. Ja. Machen wir jetzt immer. Aus der Stille.
Was ich mich gefragt habe, ich war in Italien, ich war im Urlaub erst.
Urlaub in Italien.
Ja. Und vorher noch Konzert gespielt mit Rob und so. Beim kalten Pop und so. Und da habe ich mich gefragt, wie ich diese ganzen SM58er da auf der Bühne sehe, die von allen benutzt werden. Werden die eigentlich zwischendurch desinfiziert?
Ich glaube, es gibt so Sprays.
Ja?
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die das
Also ich glaube, Kilian hat auch so ein Spray.
Wirklich?
Ja, so ein Desinfektionsspray dafür.
Weil ich musste auch singen bei Rob, macht Backings.
Ja.
Und ich bin danach krank geworden. Ich gebe den SM58er, den undesinfizierten SM58er. Weil die müssen da müssen ja alle reinrühren.
Ja, ja, ist auch so. Also ich glaube auch nicht, dass die konsequent jedes Mal desinfiziert werden. Aber ich glaube, ein gut sortierter Tontechniker hat so ein Spray.
Okay.
Und auch eine Haustontechnik sollte ab und zu mal die Kapseln desinfizieren. Alter Kollege hatte so ein Mikrofon, das ihm irgendwie mal in Milch gefallen ist. Und seitdem roch irgendwie das SM58 immer nach Milch.
Ja.
Ja.
Interessant. Und bringt das irgendwas? Weil Milch riecht ja nach einer Zeit überhaupt nicht gut.
Ja, kann sein, dass das irgendwie ein spezieller Sound
vielleicht
war.
Vielleicht lieber in Honig vielleicht Milch einlegen sollen. Ja. Na, ich bin sofort in so einem Sideman-Ding drin gewesen, weil das habe ich ja nicht so oft.
Ja.
Und,
jetzt kümmer du dich mal, hast du gedacht.
Ich habe die ganze Zeit so nur so blöde Fragen gestellt und wann geht das Konzert los, obwohl ich genau weiß, es gibt irgendwo eine PDF, so wie ihr das auch immer bei mir macht.
Ja.
Ich fand das herrlich. Und ach, in einer halben Stunde schon. Ach Mann, ich warte noch mal.
Es wird Zeit für ein Tourmanagement.
Das ist einfach so. Ja, genau.
Damit man sich wie ein Baby benehmen kann auf Tour.
Das Beste am Tourmanagement ist ja eigentlich, dass man sich Management nennen kann.
Ja.
Das ist ja ein absolutes Upgrade schon mal, oder? Weil Dina klingt irgendwie blöde.
Ja, das ist, es ist ja auch so, dass an einem Theater, wo ich arbeite, da gibt es so eine Art also es gibt ja den Durchführer.
Ja.
Durchführer sagt sogar, okay, jetzt alle an die Plätze, Einruf, 10 Minuten zur Show. Ist ein bisschen was anderes als die Inspizienz. Durchführung sagt so, sorgt dafür, dass das alles gut durchgeführt wird. Hat auch eine gewisse Verantwortung natürlich, wenn was schief geht. Aber Durchführer ist ja kein guter Titel. Weißt du, wie man sich stattdessen besser nennt?
Wie denn?
Abendregie.
Abendregie? Ja, das sind so Upgrades in den Namensgebungen.
Abendregie.
Das ist nicht schlecht.
Ja. Denn auch ein Fallschirmpilot ist ein Pilot.
Ja.
Da war mal ein Kandidat bei der Bachelorette, der sagte, ich bin schon auch Pilot. Ich bin Drohnen- und Gleitschirmpilot. Ja, so läuft das.
Ja. Meine Kollegen in der Neoklassik nennen sich immer Komponisten.
Ja, ja. Das klingt auch besser als Songwriter. Ja, ja.
Ja, klingt besser auch als Pianist, der nicht so richtig viel drauf hat.
Ja, ist auch aber auch gut, wenn man auf der Homepage, wenn man nämlich irgendwie mal einen Equalizer im Logic geöffnet hat und mal irgendwie den B-Teil zu einem Song beigetragen hat, dann steht da nämlich Bassist/Produzent/Komponist.
Ja.
Das klingt viel besser.
Klingt besser. Finde ich auch. Naja, aber das Thema wollen wir nicht beackern. Das hat ja jetzt Chili Gonzales hat den Neoklassikern den Krieg erklärt, so ein bisschen I've created a monster-mäßig.
Ja.
Hast du es mitbekommen?
Das hattest du erzählt.
Der rappt jetzt auch darüber, so was er da Schlimmes angestellt hat.
Aber ich frage mich, hat er das wirklich angefangen?
Er meint ja.
Ja.
Ist ja auch erstmal eine schöne Behauptung, kann man ja machen. Ist ja auch ein früher Vertreter von
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, genau. Deswegen lasse ich ihm.
Ja, ja.
Und ich mag den Ansatz, als er meinte, er hat Background-Musik immer verteidigt, wenn sie auch im Foreground funktioniert.
Ja.
Ja.
Und wow, und ist das eine Überleitung zu ECM?
Ja, fast. Ja.
Ja. Genial.
Auf jeden Fall. Ja, wir müssen weiter über Aufnahmen reden von ECM, weil wir waren da noch nicht ganz fertig.
Ja, wir waren nicht ganz fertig.
Aber weißt du was? Aufnahmen sind Ausbeutung. Wer hat's gesagt? Freddie Cappard, der lehnt 1915 die erste Jazzaufnahme ab. Ein Trompeter,
glaube ich. Ja, ja,
ja. Weil er meinte, ey, sorry, ich lass mir doch jetzt hier nicht meinen Sound stehlen.
Ist das der Typ, der auch immer ein Taschentuch über seinen Fingern hatte beim Spielen, damit niemand seine Licks sieht? Ich weiß nicht,
könnte gut
entweder
sein.
Er oder Buddy Bolton. Das sind
Er hätte auf jeden Fall der Erste sein können, der eine Jazzaufnahme macht. Und dann macht es ja 1916 diese Band, die auch
du 1916 hatte. Die New Original, genau. Die Original Dixieland Jazz Band.
Genau. Ja, genau, die waren dann die Ersten. Freddie Capert hatte keinen Bock auf so einen Quatsch. Der lässt sich doch nicht ausbeuten.
Ja, klar. Ja. Aber das ist interessant, wie das damals, wie man gedacht hat, ne?
Ja.
Über Musik. Mir ist aber auch nochmal was eingefallen zum Thema Jazzproduzenten.
Ja.
Ich muss ja ehrlich jetzt Hosen runter an dieser Stelle. Ich muss ja sagen, ehrlich gesagt, ich habe natürlich in meinem Leben schon viele.
Natürlich habe ich schon viele Platten aufgenommen, auch mit vielen Produzenten gearbeitet. Aber ich habe ehrlich
gesagt. Jetzt sag bloß nicht welchen, es gibt nur
einen. Nein.
Absolut. Full disclosure. Mir ist aber aufgefallen, ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Jazzaufnahme mit einem richtigen Produzenten gemacht.
Ja,
weil schon.
Die Jazzaufnahmen, die ich gemacht habe, waren so Aufnahmen, es gab irgendwie einen Engineer, aber man hat als Band gesagt, komm, wir gehen jetzt mal ins Studio, nimm das mal auf, aber das ist ja so eine richtige Produktionsleistung, wie jetzt so der Manfred Eicher, der so sagt, mach mal, lass die Ornamente weg, mach mal das so und so. Das habe ich, ehrlich gesagt, selber nie gemacht.
Es gibt, glaube ich, auch nicht so viele, die das so machen.
Ja.
Ich habe früher auf einem Label veröffentlicht oder war unter Vertrag bei einem Jazz-Label, wo der Produzent, der auch verantwortlich sich zeichnet für die Produktion von Forever Young, auch die sämtliche Jazz-Alben auf diesem Label produziert hat. Liebe Grüße. Und der war künstlerisch mit aktiv und hat ausgewählt, Text ausgewählt, gesagt, was wir nochmal anders machen sollten, wie wir uns locker machen müssen und so. Ich glaube, der hatte so einen ähnlichen Anspruch wie Manfred Eicher auch. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Und mittags wollte er immer Döner essen.
Oh, ja.
Liebe Grüße, Wolfgang Loos. Toller Typ.
Ja. Super. Ja, okay. Also du würdest sagen, das ist auch schon was helfen kann, ne?
Ja, ich fand die Atmosphäre, die er verbreitet hat, gut. Ja, auf jeden Fall. Ja,
genau, weil die Produzentenrolle ja wirklich eine recht unterschiedliche ist. Also es kommt ja auch darauf an, ob man jetzt als Band ins Studio geht, sagt, wir haben die Songs schon fertig, wir wollen die jetzt aufgenommen haben. Oder ob man, wenn ich jetzt, weiß ich, mit meinen Songs zu einem Produzenten komme und sage, mach denen mal ein Gewand oder so.
Ja.
Und bei Jazz ist es ja tatsächlich oft die Situation, dass man hat irgendwie die Lieder und kann schon spielen.
Ja.
Das finde ich nämlich ganz interessant, die Vorstellung, dass da jemand wirklich so künstlerischen Input gibt beim Jazz.
Ja.
Das habe ich genau selber noch nie so in der Form gemacht. Weil natürlich auch bei uns muss man sagen, das war einfach, in unserer Generation ist das einfach keine Musik, wo so ein Plattenlabel jetzt noch viel raushaut, ne?
Nee, jetzt nochmal einen Produzenten bezahlen.
Ja.
Also genau, in dem Fall ging das, weil das sein eigenes Label war.
Ja.
Und der da halt dran geglaubt.
Den gibt es bestimmt. Aber wie du sagst, das ist wahrscheinlich schon was Besonderes dabei. ECM, über die wir jetzt wieder sprechen wollen. Es tut uns leid, Leute, aber es gibt noch so viel zu ECM zu sagen.
Ja.
Könnt ihr mal sagen, wie ihr das findet mit so einer Doppelfolge. Aber wenn wir jetzt da weitergemacht hätten, das hätte kein Ende gefunden.
Ja.
Mir ist auch noch was anderes aufgefallen zum Thema ECM. Diese ECM-Cover, ne?
Ja.
Die so dieselbe Typo haben, also ähnliche Schrift oder die gleiche Schrift und dann so eine bestimmte Ästhetik an Covern. Das gibt es doch vor allen Dingen viel in so bei Büchern, oder?
Ja, ist
so. Zum Beispiel
so,
dieser Verlag Diogenes.
Ja.
Da sieht ja alles irgendwie gleich aus. Da ist immer so ein weißes Fenster, so eine irgendwie der Titel in Schreibschrift, der Autorenname in gerader Schrift oder so.
Ja, also das, ich würde das als Corporate Design bezeichnen.
Corporate Design, das ist das Wort.
Und das gibt es immer mal wieder auch in der Musik von Labels, aber genau auch bei Büchern oder wie kennt es vom Reklamheft?
Ja, ich wollte es auch sagen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, das Reklamheft.
Genau.
Das sind diese gelben Dinger und die Schrift ist immer an derselben Stelle. Und
ja.
Es gibt immer, glaube ich, eine kleine Illustration unten oder so, aber.
Ja, und ich habe auch mal mit Stimming eine Veröffentlichung gemacht bei dem Label Cryptox und da waren wir, glaube ich, eine der ersten Veröffentlichungen, die hatten sich darüber Gedanken gemacht, wie sie jetzt halt sozusagen loslegen. Und hatten immer so zwei schwarze Balken oben, unten und dazwischen ist dann halt irgendwie ein Schwarz-Weiß-Foto. Und ich war natürlich total angefressen dadurch, dass ich überhaupt gar kein Mitspracherecht über so Ästhetik da hatte, so, weil irgendwie sich das Label die Frechheit rausnimmt zu sagen, nee, wir stehen über der Ding, wir entscheiden, wo es ästhetisch lang geht im Look.
Ja.
So, das kannte ich ehrlich gesagt nicht aus keinem der Labels, bei denen ich vorher unter Vertrag war.
Kenne ich auch aus der Elektronik, muss ich sagen. Also die Klammerer-Releases, die ich gemacht habe, da ist es auch oft so, dass es einfach heißt so, das ist unser Corporate Design.
Ja.
Zack, zack.
Ja, wie kommt es denn aber dazu, dass halt ein Label sagen kann, die stehen über dem Künstler, was so die Entscheidung angeht? Was?
Ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie gut, muss ich sagen, mit diesem...
Aber
ich glaube, bei Buchverlagen ist es ganz normal... Bitte alle Autoren, die hier zuhören, falls da welche sein sollten, meldet euch mal. Aber ich glaube, du hast als Autor auch nur sehr, sehr bedingt Mitspracherecht, welches Cover.
Genau, du hast, glaube ich, kannst Vorschläge machen und sagen, was dir nicht gefällt, aber wenn es hart auf hart kommt, entscheidet der Verlag.
Genau.
Ja, das ist ganz normal.
Finde ich nicht so schlecht.
Also kommt drauf an, ich meine jetzt zum Beispiel jetzt bei deinem neuen Album so, dass es, da geht es ja um die Traumaverarbeitung von diesem missglückten Dreh und so. Und da war das natürlich, wenn die jetzt gesagt hätten, wir machen da jetzt einen Hund mit einer Blume drauf, wäre der inhaltliche Bezug vielleicht nicht
gegeben. Wäre nicht gegeben, also genau. Aber da waren ja alle von vornherein mit an Bord, dass das irgendwas damit zu tun haben muss und so. Und irgendwie werde ich mich mit denen auch immer einig. Also keine Ahnung, da habe ich immer das Gefühl, ich werde ernst genommen. Ja. Ich läster ja öfter mal über diesen Großkonzern, aber ehrlich gesagt, was so künstlerische Auseinandersetzungen angeht, das ist einfach immer super top. Ich darf machen, was ich will. Es wurde mir noch nie gesagt, mach mal das Stück runter oder mach das nochmal neu. Ich kann machen, was ich will. Und beim Cover und so habe ich da auch das Gefühl, da einigt man sich immer recht schnell. Hat einen ähnlichen Geschmack. Übrigens, die Tour geht los zu diesem Album. Das wollte ich vielleicht nochmal sagen.
Ist sie vielleicht schon losgegangen?
Nee. Die geht jetzt am Sonntag los in Bielefeld. Dann geht's weiter in Hamburg, dann zweimal Holland, dann immer weiter Deutschland. Viele Deutschland. Kommt doch vorbei. Kassel, Berlin, Berlin ist das sogar. So. Nürnberg ist noch was. Und
Nürnberg.
Ja. Tickets werden knapp in Nürnberg, habe ich gehört.
Also in Nürnberg?
Ja. Gut. Naja, also kurz mal ein bisschen Werbung. Muss auch mal sein.
Na klar.
Naja, weil diesmal haben wir nicht Carlsberg, weil das Bier ist alle.
Ja, Bier ist alle. Ja. Und Sodastream, aber ohne Sprudel drin.
Ach so, ja.
Weißt du warum?
Weil die Kohlensäure ist der Feind des Podcasts.
Richtig.
Ja, so ist es.
Völlig richtig. Ja. Wir waren so ein bisschen bei Chicorea zuletzt. Genau, mir ist dann nämlich nochmal aufgefallen bei Chicorea. Er veröffentlicht bei ECM diese Klavierimprovisation, dieses Duo-Album mit Gary Burton, also Achtung, Stichwort Kammermusik. Dann veröffentlicht Chicorea bei ECM auch alles Mögliche, was irgendwie aus diesem Jazzraster fällt.
Mhm.
Du erkennst du das, wenn man im Klavierunterricht, wenn die Klavierpädagogen sagen, oh, du interessierst dich für Jazz, dann machen wir mal was Jazziges. Die Children's Songs von Chicorea. Kennst du das?
Na klar, habe ich auch mal gespielt, ja.
Natürlich hast du die gespielt. Mhm. Spielt ja jeder irgendwann mal. Und das ist zum Beispiel, die sind zum Beispiel auch veröffentlicht bei ECM.
Ach wirklich?
Ja.
Okay.
In den 70ern schon.
Wichtig, wichtig. Die Children's Songs.
Also, du hast jetzt die Wahl. Möchtest du noch ein bisschen über verschiedene ECM-Protagonisten reden?
Nee, also das passiert, glaube ich, noch. Was mich nochmal interessiert, also genau dieses Corporate Design, damit war ich noch nicht ganz fertig. Ja. Weil das bezieht sich ja nicht nur auf den Look, sondern auch auf die Tatsache, dass Manfred Eicher es überhaupt nicht gefallen hat, wenn zu viel Text im Cover vorhanden war.
Das hab ich
keine Liner Notes, bitte.
Ja.
Ja. Ich frage mich ja schon, und das meinte ich eben auch, weil ich diesen Impuls als ausübender Künstler auch kenne, dass man so einer exzentrischen Ästhetik als Künstler so unterworfen ist. Also das ist doch nicht zu leugnen. Das ist doch dann schon so. Das muss doch auch mal Ärger geben, denke ich mir. Da muss doch auch mal, also genau, bei Ritchie Bayrach haben wir es das letzte Mal beschrieben, der dann irgendwann sich auch davon liberalisieren wollte und mal auch einfach mit selber entscheiden wollte, was los ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil das ja schon so ikonografisch und so überbordend ist, das ästhetische Konzept, also im Look, aber auch irgendwie in der Musik und so, dass man halt irgendwann mal sagt, so kann ich ja einfach mal selber mitgestalten oder so.
Ja, ich frage mich das so ein bisschen. Also wenn man das so, wenn man so hört, was so Protagonisten von ECM über das Label sagen, sind die alle total happy.
Ja, das ist absurd. Ne? Also du hast ja zum Glück letztes Mal dieses YouTube-Interview von Ritchie Bayrach mir vorher zugespielt und das war ja wirklich das Einzige, was ich eigentlich finden konnte, was irgendwie sich kritisch mit Manfred Eicher auseinandersetzt. Sonst habe ich auch im Großen und Ganzen eigentlich nur Lobespudeleien, Lobeshymnen, Lobpudeleien und Lobeshymnen über ihn gefunden.
Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein bisschen, das ist ja eine andere Taktung als jetzt ein Künstler, der einen Künstlerexklusivvertrag beim Label hat und weiß, okay, ich werde da jetzt 3 Alben machen, 4 Alben und da brauche ich irgendwie Kontrolle über meinen Output. Bei ECM, wenn es so einen Handshake-Vertrag gibt, dann sagst du vielleicht, oh komm, dann machen wir da mal ein Album und dann lasse ich mich darauf ein. Ja. Lass mich auf diesen Eicher ein, auf dieses Design. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie ganz gut funktioniert.
Ja, naja, wir können nicht leugnen, irgendwie ist der Produzent Manfred Eicher schon irgendwie so ein stilprägender Faktor im Jazz. Mhm. Eicher selber, der darauf natürlich öfter angesprochen wird, bestreitet diese Exzentrik, die ihm vorgeworfen wird, mit dem Argument, dass des vielseitigen Katalogs und den vielen unterschiedlichen Künstlern und Stilistiken, die er ja vertritt.
Ja.
Und da hat er natürlich auch irgendwie einen Punkt. Aber trotzdem so richtig. Also es ist ja trotzdem, die Handschrift ist ja sowas von klar, so deswegen.
Aber es ist ja eher die Auslassung, oder? Also, weil ich habe da auch drüber nachgedacht. Wir haben ja gesagt, wir reden über ECM. Ich bin wirklich nochmal, wirklich versucht, mal viel zu hören, auch so nachzuvollziehen, was ist überhaupt bei ECM, weil wie gesagt, bei manchen Platten ist mir gar nicht klar, dass die bei ECM erschienen sind.
Ja.
Und ich glaube, das Interessante ist, also was den ECM-Sound ausmacht, sind natürlich so ein paar spezielle Sachen, aber es ist auch, glaube ich, viel, was da nicht veröffentlicht ist. Ganz wenig, minimal Hardbop. Keine Traditionalisten, wenig Vokalmusik.
Ja.
Also tatsächlich mit der Ausnahme von, wie heißt die nochmal, diese experimentelle Meredith Monk. Genau, das ist dann so experimentelle Vokalmusik. Ja. Aber jetzt kein Swing, nicht zu poppig, es sind so bestimmte Sachen, gibt es da halt nicht. Obwohl es ultra viele unterschiedliche Sachen da gibt.
Ja, ja, genau. Ja, und man wundert sich auch immer wieder so. Ich finde auch so ein Solo-Album wie Facing You, eins meiner Lieblingsalben auf ECM.
Findest du das besser als das Köln-Konzert?
Nicht besser. Ich finde es aber interessanter in der Hinsicht, weil es halt das Klavier so unglaublich hart klingt und die Art und Weise, wie Keith Jarrett darauf spielt, dann doch irgendwie perlig und weich ist. Ja. So. Und das finde ich irgendwie so einen krassen Kontrast, den das, weiß nicht, das ist im Köln-Konzert nicht so kontrastreich, würde ich sagen.
Die Facing You hat auch nicht so viel Raum wie diese vielen Solo-Aufnahmen.
Ja.
Ich habe mir so, sonst ab irgendeinem Zeitpunkt wird Keith Jarrett ja, wenn er Solo spielt, in Hall ertränkt.
Ja.
Und die Facing You ist erstaunlich klar.
Und wenn du zum Beispiel nur mal irgendwie 2 Sekunden reinskippst und du erschrickst dich richtig über den Klaviersound. Du denkst, was ist denn da passiert?
Ja, stimmt. Ja.
Das und trotzdem ist die Platte ganz toll, ja, auf jeden Fall.
Ja, vorm Filz.
Deutlich vorm Filz, ja. Filzfrei aufgenommen, würde ich sagen. Ja,
aber der ECM-Sound, genau. Also das ist irgendwie, wir müssten da eigentlich mal weitermachen an der Stelle. Es gibt ja nicht nur den ECM-Sound, es gibt ja auch den ECM-Groove.
Ja, wie ist der denn? Das wusste ich gar nicht. Was ist der ECM-Groove?
Kennst du das nicht, dass man im Proberaum ist und man spielt einen Jazz-Song und dann sagt man ja, was soll das für ein Feeling sein, machen wir so einen ECM-Groove?
Ist das Even Aids?
Es ist Even Aids.
Ah, okay, das
oder
haben wir in
Open
Amsterdam.
AIDS.
Ja, wir haben das in Amsterdam Even Aids, Open Aids genannt, ja. Ich wusste nicht, dass es ECM heißt.
Also, nee, was heißt es?
Aber es stimmt.
Es wird synonym benutzt.
Ja, ja, stimmt.
Immer schon. So ein ECM-Groove.
Ja, ja, es stimmt. Ich weiß auch, dass in dem Trio, was ich damals hatte, wie ich auch das irgendwie gut fand mit
Even Aids.
Even Aids und so. Und und das war auch relativ schnell so, ja genau, ja, ist so ein bisschen ECM-mäßig, also man ist sofort irgendwie drin. Ja. Dabei wusste ich zu dem Zeitpunkt noch, konnte das gar nicht zuordnen. Ich dachte, ECM, was ist das? Und dieser skandinavische Kram. Und ich so, Esbjörn Svensson oder was?
Keine Ahnung.
Die sind ja nur bei Act.
Ja, genau. Ja. Genau.
Ich konnte das doch gar nicht so richtig
zuordnen. Ja, aber es gibt diesen ECM-Groove. Und das ist ja eh interessant, weil Jazz hat ja eigentlich traditionell erstmal nur einen Groove.
Ja.
Und zwar ding, chicke, ding, chicke, ding.
In verschiedenen Tempi.
Ding, chicke, ding, chicke, ding, 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 ding. Oder mit dem Besen.
Ja.
Genau. Und das ist auch sehr, sehr lange so im Jazz, muss man ehrlich sagen.
Ja. Also ist ja auch nach wie vor so. Der ist ja noch wie vor
frisch. Das ist der Swing, genau. Der ist
fresh immer noch.
Natürlich, also der ganz frühe Jazz ist wirklich. Ist wirklich Also da spielt das Klavier wirklich. Der Bass spielt und das Schlagzeug spielt. Und dann aber ab dem Moment, wo wirklich der Walking Bass kommt. Und das geht dann erstmal ewig so, ne?
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wo ist denn eigentlich das erste Mal, dass es kein Swing gibt in einem Jazz?
Also das hat jetzt ECM ganz bestimmt nicht erfunden.
Nee.
Wir haben das auch bei Art Blakey dann irgendwann schon.
Genau,
das gibt es dann auch schon.
Das gibt es aber auch eigentlich, also relativ früh gibt es doch hier. Ja, Night in Tunisia.
Ja.
Das stimmt. Das ist so ein Achtel, nee, du. Das ist eigentlich gerade, ne?
Ja, das sind dann zum einen die Latin Rhythmen.
Latin
Rhythmen, die darauf einwirken. Bei Herbie Hancock Anfang der 60er Jahre haben wir natürlich den Funk, der da schon irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Funk und Soul.
Genau.
Das ist ja ein Hit gewesen.
Und das sind eigentlich die Sachen. Das kommt in den 50ern und 60ern kommt es auf, dass es sowas gibt wie Watermelon Man, Cantaloupe Island.
Ja.
Weißt du, was eine Cantaloupe ist?
Das ist eine Melonensorte.
Und das ist ja das Cantaloupe Island.
Ja.
Und da gibt's noch.
Ja, Watermelon Man.
Genau. Watermelon Man, Cantaloupe Island. Der hat's mit Melonen.
Ja. Also ich glaube, er wollte auch anknüpfen an seinen Erfolg mit Cantaloupe Island und wollte, ich glaube,
ach so.
Ich meine, das zu erinnern, ich habe neulich die Biografie gelesen, Autobiografie, und da meinte er, das war schon so ein, ihm wurde ja auch gesagt, so kannst du nicht sowas nochmal wiederholen, und hat das wirklich hinbekommen. Wobei ja irgendwie, ich glaube, Jürgen von der Lippe hat das ja auch mal versucht, nachdem er Nippel durch die Lasche geschrieben hat, und danach hat er einen Song geschrieben, der heißt irgendwie so ähnlich, okay, keine Ahnung, aber so, und dann hat das überhaupt nicht funktioniert. Aber Jürgen von der Lippe und Herbie Hancock ist natürlich auch ein, sag ich mal, ist jetzt nicht ganz deckungsgleich.
Nee. Ja. Aber das ist, ich habe nochmal so versucht, mir zu überlegen, wo ging das eigentlich los? Man hat wirklich in den 50, späten 50ern und frühen 60ern, muss man auch mal auf die Suche gehen, so im Hardbop gibt es genau benannte Herbie Hancock Grooves. Dann gibt es Bossa Nova Grooves.
Ja, die sind auch gerade, genau. Ja.
Genau, da gibt es natürlich Stan Getz, der so Bossa Nova macht mit so einem richtigen Bossa Nova Rhythmus. Ja. Also da gibt es dann auch sehr, sehr so populäre, richtige brasilianische Aufnahmen. Es gibt ja aber auch zum Beispiel der Blue Bossa.
Ja.
Von Kenny Dorham, ist, wenn man sich die Aufnahme anhört, das ist auch kein Bossa. Das ist kein richtiger Bossa, das ist so ein Fantasy-Latin.
Ja.
Also da spielt ja auch nicht jemand irgendwie 1:1 so einen Latin-Groove, sondern spielt irgendwie einen geraden Groove. Und wenn es nicht Swing ist, ist es halt ein Latin-Jazz oder sowas.
Ja.
Und Cantaloupe Island ist ja auch irgendwie ein Latin-Boogaloo-Groove, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's da erst los. Auch von Herbie Hancock natürlich das Stück Maiden Voyage. Da sind wir nämlich schon ein bisschen näher dran an den einem ECM-Feeling.
Das wegen ist dem Platz, der entsteht.
Ja. Das hat mich tatsächlich so richtig so ein Groove, der durchgeht, so ein Pattern.
Ja. Ich glaube ja auch, dass diese Even Aids sich deswegen für ECM so gut eigneten, weil es so leicht ist, da einfach Dinge wegzulassen. Man kann relativ gut weiterdenken, ohne dass gespielt wird. Das ist, glaube ich, bei so Swing-Rhythmen vielleicht ein bisschen schwieriger in der Handhabung. Ja.
Aber das Interessante, wenn man jetzt nämlich so ECM-Platten hört, da muss man halt fairerweise sagen, da gibt es schon Fusion-Musik, ne? Dann, also das ist auch wahrscheinlich keine ECM-Erfindung, sondern so in den Charles Lloyd gibt es auch gerade Grooves, Gary Burton, Quartett, Quintett, je nachdem, gibt es gerade Grooves. Aber dann natürlich diese ganzen Silent Way, Bitches Brew Sessions oder was da vorweg geht bei Miles Davis, fängt ja dann auch Tony Williams an, sozusagen Rock zu spielen.
Ja.
Aber er will trotzdem sein fuddeliges Becken spielen.
Ja, klar.
Und das hört man dann auch sehr, sehr viel auf ECM-Aufnahmen, das fuddelige Becken, was jetzt nur, dass da halt kein dabei ist, sondern irgendwie so eine Art gerader Rock-Groove.
Ja.
Das ist irgendwie der ECM-Groove für mich. Stimmt. Also der ECM-Groove ist so ein leicht aufgebrochener, also ein schwer, also stark aufgebrochener, abstrahierter Pop-Groove mit einem wahnsinnig fuddeligen Becken. Ja. Weil das ist natürlich wichtig im Jazz, wenn man all die Jahre das Beckenfuddeln geübt hat.
Ja.
Das kann jetzt uns plötzlich, der Geist der Rockmusik kann uns jetzt das Beckengefuddeln nicht wegnehmen.
Ja, außerdem hält das natürlich auch, irgendwas muss den Laden zusammenhalten, ne? Also rhythmisch.
Ja.
Wahrscheinlich gerade aufs Becken kann man sich dann irgendwie immer wieder verlassen.
Es gibt dann eher mal so ein Backbeat, so eine 2 und 4.
Ja.
Aber es gibt halt nicht mehr diese getretene Hi-Hat. Schnapp, 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 nicht mehr so viel. Aber das ist genau der ECM-Groove. Und das haben wir auch früher Even Aids, Open Aids oder den ECM-Groove genannt.
Ja.
Ja. Das wird wahrscheinlich bis heute so.
Genau. Also, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, entweder hört ihr sie jetzt nochmal nach oder ich lese einfach jetzt mal einen Teil von der Biografie von Keith Jarrett vor, wo es um ECM geht und sein Verhältnis dazu, weil das eigentlich ganz gut zusammenfasst, was wir auch im letzten Mal besprochen haben. Mhm. Geschrieben von Wolfgang Sandner. Sandner bezeichnet irgendwann vor Jarrett Backstage. Die waren erst ganz gut befreundet und wollten auch zusammenarbeiten in dieser Biografie und er war auch öfter bei ihm, der wohnt auch da, wie heißt das, da wo auch der Boss wohnt.
Irgendwo in Neuengland hinterm Deich da.
Nein, groß geworden. Nee, der wohnt da, wie heißt das da? New Jersey.
Ach so,
ja. Ja, beim Boss.
Okay, gut.
Bosse unter sich. Und hat ihn, glaube ich, da öfter auch besucht und so. Hatten sich wohl irgendwie so, man kann sich, glaube ich, nicht super mit Keith Jarrett verstehen, aber so, ich glaube, Keith Jarrett fand es ganz gut, dass da jemand irgendwie mal eine Biografie bei ihm schreiben wollte. Und dann hat er irgendwie ihn auch Backstage nochmal besucht und gesagt so, ja, hat irgendwie diesen Satz gesagt, für den er sich dann hinterher die Zunge hätte abbeißen können. Weil er meinte, er hat das Köln-Konzert als seinen größten Erfolg beschrieben. Ne? Was das so in dem Nebensatz, so dieser großartige Erfolg oder größte Erfolg, den du bisher hattest und so. Und das war wohl, da war wohl sehr empfindlich, weil Keith Jarrett natürlich überhaupt nicht reduziert werden wollte auf dieses Geplänkel.
Nee. Das geht natürlich nicht.
Ja, ich lese jetzt mal kurz vor, was Wolfgang Sander zum Thema ECM und Keith Jarrett zu dem Verhältnis aufgeschrieben hat. Manfred Eicher, der besagte Produzent von ECM, war jemand, der Jarrett nicht unähnlich Erfahrung auf beiden Gebieten, im Jazz wie in der klassischen Musik, vorweisen und zwischen ihnen vermitteln konnte, indem er die Akribie und Seriosität, die er als Produktionsassistent bei der Deutschen Grammophon kennengelernt hatte, auf den Jazz übertrug. Auch das gab Jarrett das nötige Vertrauen, um mit Eicher schon 1973 außergewöhnliche Produktionen wie In the Light mit dem American Brass Quintet und dem Fritz Sonnleiter Quartett durchzuführen oder wenig später mit dem Stuttgarter Kammerorchester und Jan Gabarek seine Musik für Streicher und Saxophon Luminescence aufzunehmen. Führt man sich jene Produktion vor Augen, die Manfred Eicher von November 1971 bis Oktober 1975 Keith Jarrett ermöglichte und die alle neben den ABC-Aufnahmen des amerikanischen Quartetts erschienen sind, kann man ermessen, welche verlegerische Leistung dahinter steckt, von der niemand wissen konnte, ob sie sich irgendwann einmal auszahlen würde. Hier also eine Aufzählung der veröffentlichten Projekte von Keith Jarrett innerhalb dieser 4 Jahre zwischen 1971 und 75. Nicht vergessen, zeitgleich veröffentlichte Jarrett in Amerika auch noch jede Menge Platten bei, ich glaube hier steht ABC, aber ich glaube auch bei Impulse.
Okay.
Also bei ECM erschienen in dieser Zeit sind die erste Solo-Einspielung, Facing You, Duo-Aufnahmen mit Klavier und Schlagzeug, Router und Daitya.
Ja, das ist die Platte mit Jack DeJohnette.
Genau. Ja, Großaufnahmen mit Streichern, Bläserquintett, Jazz-Combo, unter anderem mit Stücken für Cembalo und Streichquartett auf In the Light.
Okay.
Freie Solo-Improvisation zweier Live-Konzerte als Dreifach-LP, Bremen, Lausanne, also das zweite Solo-Album.
Lausanne,
ja, das müssen wir lernen. Ja, es heißt nicht Lausanne, sondern Lausanne. Musik für Streicher und Saxophon, Luminescence, Solo-Improvisation aus dem Kölner Opernhaus, also das
Golden Konzert.
Ja. Fantastische Konzert, das
Golden Konzert.
Ja, so leuk. Ja, das war richtig lecker. Fantastische Pianist. So echte. Diese Freezing hier. Das ist
schon ein Golden Konzert.
Very nice voice leading. So, ich bin kurz ins Niederländische abgedriftet.
Ja, wahrscheinlich.
Wo war ich stehen geblieben? Schließlich Köln Aufnahmen mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Klavier, Bass und Saxophon unter dem Titel Arborsina. Habe ich auch nie gehört. Und dies alles waren Aufnahmen fernab jeglichen Mainstreams, bisweilen als bizarre Nischenprodukte eingestuft und doch den Ruf Keith Jarretts als hochorigineller Künstler und Manfred Eichers als unerschrockener Produzent festigend. Das Credo von Manfred Eicher stand dabei über allen Erwägungen und hätte niemals aus dem Mund eines Produzenten im Mutterland des Jazz kommen können. Viele Platten wurden nicht produziert, um verkauft zu werden, sondern damit es sie überhaupt gibt. Das ist, finde ich, diese besagte Plattensammler-Attitüde, von der ich letztes Mal sprach, die sich auf jeden Fall Eicher gerne selbst zuschreibt. Genau, du hattest so ein bisschen erwähnt, das kann man sich natürlich leisten, nachdem man Konzerte
raushaut. Also wie gesagt, ich finde ja interessant an dieser Rolle des Jazzproduzenten und auch Jazzplattenbosses, dass du ja wirklich sagen kannst, ey, spiel du mal mit dem und dem. Mach doch mal so ein Projekt und dann kann man da so ein bisschen Marionette spielen.
Ja.
Es klingt jetzt gemeiner, es soll nicht gemein klingen, sondern hat tatsächlich die Vorstellung, Mensch, hier, der Chili Gonzales und der Lambert, die müssen unbedingt mal was zusammen machen. Und der Lambert spielt Vibraphon. Ich habe ein Studio im Schwarzwald, da habe ich 2 Tage für euch, das wird ganz toll.
Jetzt verrat doch nicht unser neues Konzept.
Ja, aber das finde ich schon auch eine interessante Idee dahinter.
Ja. Dazu passt auch die mittlerweile legendäre Handschlagspolitik Eichers, der Musiker nicht durch Verträge an ECM bindet, sondern sich und seinen Künstlern, wie es der Pianist Paul Bley formulierte, freie Entscheidungen über jede einzelne Produktion lässt. Als ich Aufnahmen für Polygram machte, zitiert er das jetzt, Zitat Paul Bley, gab es einen 35 Seiten langen Vertrag. ECM Records sagte dagegen, nun, wenn du die Art und Weise magst, wie wir deine Musik aufgenommen haben, dann sind wir sicher, dass du wieder mit uns Aufnahmen machen willst. Das ist vollkommen logisch. Wenn mir gefallen hat, was sie gemacht haben und ihnen gefällt, was ich gemacht habe, dann werden wir uns wieder treffen. Ehrlich gesagt, ist das jetzt keine ungewohnte Art und Weise im Musik-Business. Also ich war früher bei dem Label Staatsakt unter Vertrag und da kann man auch nur sagen, Vertrag, nee, war ich überhaupt nicht, denn an dem Tag, wo ich unterschreiben sollte bei Staatsakt, hatte keiner einen Stift dabei.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das irgendwie später.
Ja.
Und deswegen kam es auch nur zu einem Handschlag. Also vielleicht sollte ich bei ECM veröffentlichen. ich kann solche Verträge auch schließen.
Ja, ist in der Musikindustrie, muss man sagen, doch. Also gerade bei indie-mäßigeren Labels ist das durchaus gang und gäbe. Ne?
Ja.
Andererseits, wenn du jetzt bei Manfred Eicher nichts unterschrieben hast und dann kommt die Abrechnung nicht.
Ja, ärgerlich.
Weiß man nicht.
Ja. Wir mussten uns nichts versprechen oder gar garantieren und nichts in irgendeiner Form vertraglich regeln, um wieder zusammenzukommen. Noch etwas, und jetzt wird es interessant, weil es so ein bisschen die Rolle des Produzenten beschreibt, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten zu. Soll ein Produzent seine Handschrift auf der Einspielung hinterlassen oder soll er unhörbar bleiben? Soll ein Produzent der Maxime eines Glenn Gould folgen, der meinte, die Arbeit eines Produzenten solle so unverwechselbar im Klang seiner Aufnahme erkennbar werden, wie die Arbeit eines Komponisten oder Interpreten? Und sollte diese Arbeit des Produzenten für seinen sensiblen Hörer ebenso ästhetisch signifikant sein? Oder gilt für einen Produzenten, was Franz Liszt vom Dirigent forderte, der augenscheinlich in seiner Funktion verschwinden müsse? Das finde ich eine interessante Frage, weil wir ja irgendwie bisher noch nicht so richtig darauf gekommen sind, welche Rolle jetzt eigentlich Eicher einnimmt. Also ja. Wir haben so eine leichte Vorstellung und das führt irgendwie auch zu der Frage, was erwarten wir als ausübende Künstler eigentlich von einem Produzenten? Also welche Rolle er einnimmt und was gibt es da unterschiedliche Rollen? Gibt es da vorgefertigte Ideen zu? Wir haben immer dieses Bild vom Kopf vom Rick Rubin, der einfach nur auf der Couch liegt und sehr reichen Leuten sagt, sie sollen doch einfach mal relaxen. Und dann sind sie auch einmal sehr erfolgreich, ja. Obwohl sie vorher schon mal sehr erfolgreich waren. Und so, das ist so die eine Art und Weise. Aber es gibt ja schon unterschiedliche Zuschreibungen zu Produzenten. Und was würdest du denn sagen, kann man die irgendwie zusammenfassen bei Manfred Eicher?
Naja, ich glaube, es ist ganz wichtig, der Produzent ist ja so ein bisschen das, was es beim Film der Regisseur ist.
Ja.
Also und da haben wir jetzt auch beim Regisseur, beim Film haben wir alles vom Autorenfilmer, also Superregisseur mit der eigenen Handschrift und der alles bestimmt ästhetisch, bis hin zu irgendjemand, der mal eine Folge Walking Dead Regie geführt hat. Das ist ja auch ein Regisseur.
Ja.
Oder der bei einer Folge Notruf Hafenkante Regie führt oder GZSZ. Also die Rolle der Regie ist unterschiedlich wichtig, je nach Format, je nach was da gerade gedreht werden soll. Und das lässt sich auf Musik eigentlich auch übertragen. Also die Rolle des Produzenten ist wahnsinnig abhängig davon, welcher Künstler, welche Band, in welcher Form, was braucht, um ein musikalisches Ergebnis zu haben.
Ja.
So, das ist erstmal ganz wichtig, glaube ich, zu wissen. Und das liegt so ein bisschen daran, dass ein Produzent erkennt, was eine Band braucht.
Ja.
Und eine Band muss natürlich auch wissen, oder ein Künstler und eine Band müssen wissen, was sie für eine Art von Produktion brauchen.
Also die Rolle des Produzenten ist auch in gewisser Weise flexibel zu sein in der Rolle, die er der Band gegenüber oder dem Künstler gegenüber einnimmt. Er kann nicht jedem Künstler gegenüber dieselbe Rolle einnehmen.
Nee, könnte er, aber dann ist das wahrscheinlich nicht was für jeden Künstler und jede Band.
Ja.
So gesehen. Also es gibt doch diesen Steve Albini, der jetzt vor kurzem verstorben ist, Rest in Peace. Steve Albini hat ja angeblich, also Prozent der Pixies zum Beispiel und so, der hat ja angeblich einfach, ist ja vor allen Dingen Engineer.
Ja.
Der sagt so ein bisschen, kommt hier in mein Studio, ich habe hier mein Setup, meinen Sound, ich weiß, wie ich das gut mache, ich mache eine gute Atmosphäre und ich track euch einfach. Und da geht's auch, da gibt's halt so eine Idee von Einfang.
Ja.
Vielleicht auch eher so ein bisschen wie Manfred Eicher oder so. Das auch hat. Rick Rubin, der hat ja vor allen Dingen, da geht es, glaube ich, viel eher um konzeptionelles Zeug oder sowas. Dass er sich zum Beispiel jetzt, ich sag mal, eine geglückte Rick Rubin-Arbeit ist ja diese Zusammenarbeit über mehrere Alben mit Johnny Cash.
Ja.
Wo er sagt, hier, du hast so eine tolle Stimme.
Hä, und natürlich mit den Red Hot Chili Peppers.
Und natürlich die Red Hot Chili Peppers. Sie haben vergessen, die letzte Folge zu erwähnen.
Ja.
Genau. Aber bei Johnny Cash ist es relativ offensichtlich. Da sagt ein Produzent, hey, du hast hier so eine tolle Stimme, du bist irgendwie so alt. Komm, wir machen jetzt mal nicht irgendwie ein Songwriting-Team aus Nashville, was dir irgendwie einen fetzigen Hit macht, sondern wir machen jetzt mal Cover und vielleicht so ein paar Kompositionen. Wir benutzen auch keine richtige Band, sondern nur so Klavier und Gitarre und du klingst, wir machen das so, dass du so richtig alt klingst.
Ja.
Der war nämlich irgendwie erst 70, klang immer wie 100. Und so. Dann gibt's so ein, ja. Und das ist zum Beispiel, das wäre so eine konzeptionelle Arbeit. Das ist ja so ein bisschen das, was auch Manfred Eicher macht, dass er sagt, komm, hier, Keith, du bist ja so genial, ich nehme einfach immer Mikro mit, wenn du Solokonzert spielst und dann suchen wir dir einen schönen Raum und dann schneiden wir es mit und das wären dann deine Platten. Ne?
Ja, also ich meine, das ist ja schon sehr speziell im Fall von Manfred Eicher, dass der solche Konzepte überhaupt im Kopf hat. Also von wegen, ich habe das Konzept im Kopf Und dafür nehme ich diesen Künstler, der das dann umsetzen kann. Mhm. Der fühlt sich aber dadurch nicht irgendwie als Dienstleister wahrgenommen, sondern als jemand, dem das zugetraut wird. Also das muss ja auch erstmal ein Gefühl für haben.
Ja.
So, weil ne, zu sagen, so hier, bei dir würde ich gerne das und das und das und das und das machen. Also ich würde im Dreieck springen.
Ja?
Wenn jetzt jemand zu mir sagt, komm, mit dir möchte ich jetzt eine Schlagerplatte machen. Oder?
Ja, ja, okay. Naja, ja. Gut, also so sensibel ist er, glaube ich, dass er
ja, jetzt ja, genau. Nicht so, also das muss man natürlich irgendwie mitbekommen. Aber auch, ja, ich glaube, auch wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, ich glaube, das ist ein Lambert-Big Band-Platte, das machen wir jetzt mal zusammen. Und dann würde ich auch denken, so, na,
ja,
wie kommst gut, du denn auf die Idee? Also,
ja, aber hier, könntest aber, du dir vorstellen?
Aber ich glaube, ich bin ja auch nicht Keith Jarrett. Nee. Keith Jarrett denkt sich dann so, ja klar.
Ja. Aber das könntest du genau dir vorstellen, richtig. Jemand kommt auf dich zu und sagt, komm, wir probieren mal irgendwas ganz anderes.
Ja, es muss dann ja irgendwie irgendwas sein, was mir irgendwie entspricht. Aber klar, es gibt ja, ich mag ja viele unterschiedliche Musik, so ist ja nicht, aber klar, ich glaube schon, dass das möglich wäre.
Ja.
Aber ich finde auch, es laufen wahnsinnig viele Leute im Musikbusiness rum, die wahnsinnig dumme Ideen haben, die sie auch auf einen einprasseln lassen. Und ich frage mich immer so, sag mal, geht's jetzt darum, dass ihr mich ernst nehmt als Künstler oder wollt ihr halt so eine Art, also so eine Art Pseudo-Eicher sein?
Nee, ich meine, das Tolle an so einem, also ich glaube, ich verspüre auch oder diesen Impuls, ah, das kann man doch alles selber und da quatscht mir nur jemand rein.
Ja.
Das hat sich aber im Laufe meines Lebens stark verändert. Ich war früher wirklich in so Produktionssituationen, war ich irgendwie so, ah, quatscht uns da oder mir jetzt da jemand rein. Das ist, irgendwann hat es Klick gemacht. Ich weiß nicht mehr, also in den letzten 10 Jahren an irgendeinem Punkt, wo ich dann dachte, ah ja, geil, so ein Produzent, das ist ja super, dass da irgendwie jemand so von außen, wenn das gut gemacht ist, von außen so sagt, wow, geil, ich...
Ja, ich habe es ja auch schon mal gemacht, auch mit Lambert-Produktion und so. Ja. Ich fand es auch gut. Also ich würde es auch wieder machen.
Ja.
Aber ich nehme natürlich auch die Freiheit, dann hin und wieder zu sagen, jetzt mache ich es lieber selber.
Ja.
Aber ja, ich überlege das tatsächlich auch beim nächsten Mal wieder.
Also man braucht, glaube ich, immer irgendwas in einer, also es gibt ja auch Produzenten zu verschiedenen Phasen, die irgendwie das Richtige sind für einen oder so. Ein Produzent, mit dem ich jetzt gerade aufgenommen habe. Ich sag mal nicht wer, das fand ich ganz, aber der hat eine ganz interessante Geschichte erzählt. Der hat viele Platten gemacht einer deutschen Independent-Band, die so Indie-Pop machen, aber auch mit Elektronik. Und auch so richtig Kritikerlieblinge sind und so richtig beliebt. Und da hat er Alben produziert. Wer könnte das sein? Hat er Alben produziert und dann sagt er, es gäbe aber auch das Phänomen, dass die eine Platte machen und dann fangen die erstmal an, das selber zu machen und sagen dann immer an irgendeinem Punkt, ach, du kannst du jetzt nicht doch nochmal, wir brauchen dich irgendwie hier. Ja. Das klingt irgendwie nicht so geil. Ja. Finde ich auch interessant.
Ja, ja.
Dass dann doch so ein Produzent an gewissen Punkten irgendwie so eine, vielleicht so auch so eine geheime Zutat sein kann oder so.
Ja.
Ich glaube auch tatsächlich, dieses Verantwortung abgeben ist nicht uninteressant.
Nö, überhaupt nicht uninteressant.
Weil ein Produzent, wenn er das gut macht, hat ja, also was, der macht ein Konzept, der sucht dir die Takes aus, der betreut den Mix. Und wenn du halt quasi das Gefühl hast, okay, der Manfred Eicher, der hat irgendwie ein gutes Gespür, ich mag die Sachen, die der gemacht hat, dann lässt man sich vielleicht auch drauf ein.
Ja. Wobei natürlich auch man sagen muss, heutzutage ist ein Produzent auch ein Luxus. Die meisten Budgets, die für eine Plattenproduktion zur Verfügung stehen, sind so gering, dass man sich tausendmal überlegt, wie viele Leute man da eigentlich mit einspannen möchte. Und du hast natürlich mittlerweile Möglichkeiten, also dich über Produktion zu bilden, wie du es früher nicht hattest.
Auf jeden Fall.
Ja. Das heißt, du kannst da schon sehr viel selbst übernehmen. Aber es ist halt etwas, was dann natürlich von der kreativen Arbeit eher ablenkt, würde ich auch sagen.
Und aber auch der Produzent gibt kreativen Input. Das ist ja auch
das,
also
ja.
Ich merke auch bei mir, dass ich, also ich habe also schon irgendwie Musik alleine gemacht oder mit Bands haben wir Platten selber aufgenommen, die nur mixen lassen. Ich habe aber auch mit verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet. Auch teilweise einfach als Session-Musiker, dass ich den so über die Schulter gucken konnte, aber auch irgendwie quasi mit so eigenen Projekten. Und was ja passiert ist in den letzten 10, 20 Jahren, dass quasi so dieses Phänomen Backroom-Producer überhaupt erst richtig groß geworden ist. Dass Leute sich selber aufnehmen, am Rechner ihre eigene Musik machen. Das hat eine totale Kraft, da können super Sachen bei passieren. Aber es hat auch ja was total Tolles, wenn du sagst, wir sind so ein großes Team und da ist wirklich jemand, dem ich vertraue, der so eine Art Regie macht.
Ja. Klar.
Also wenn es passt und da den richtigen Input gibt. Weil auch das Abgeben auch was Gutes sein kann.
Genau. Kann sein. Es gibt natürlich auch gegenteilige Berichte über Zusammenarbeiten, wo dann Bands auseinandergeflogen sind.
Absolut. Ja, es gibt, also ich kenne auch, also ich kenne Bands, die haben sich aufgelöst, weil der Produzent sich nicht benehmen konnte. Es ist wirklich, also es gibt da wirklich von bis.
Ja.
Es gibt von super herrisch Kontrolle an sich reißend, demotivierend, bis hin zu Leuten, die wirklich dich beflügeln können.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die einfach wenig machen. Ja. Es kann auch sein, dass du eine Produktion machst mit einem Produzenten, hast du das Gefühl, ach, das hat sich jetzt eigentlich alles gerade von selber ergeben. Vielleicht genau. Auch eine Fähigkeit.
Ah, diese Exzentrik, die, würde ich ja sagen, in Eichers Produktion dann doch zu spüren ist, das ist etwas, was der sich ja offenbar leisten konnte daher, weil die Künstler sich dann doch sehr ernst genommen gefühlt haben in ihrem eigenen künstlerischen Absolut. Sein. Und das ist etwas, was, würde ich auch sagen, viele Produzenten vielleicht nicht so gut hinbekommen. Nee. Also gerade diejenigen, die ein großes Ego haben.
Ja.
Und ja, da scheint so ein bisschen die Magie zu sein, weil das ist ja schon krass, dass zum einen, ne, dieses krasse Corporate-Design, über das wir gesprochen hatten, dann diese, dann doch diesen Sound, den es ja irgendwie zu geben scheint, diesen Space, also vor allem das Klischee, das ist ja irgendwie allgegenwärtig, und dass er das so vielen Künstlern andrehen konnte und die trotzdem das Gefühl hatten, ja, das ist jetzt aber nicht etwas, was mich von mir entfernt, sondern da entwickle ich mich selber dran weiter und so. Die besten Jazzmusiker der jeweiligen Zeit wollten bei ECM gesigned sein. Da hat er offensichtlich ein Händchen für, so dass er halt sozusagen beides hatte. Zum einen konnte er sein eigenes Ding durchdrücken, zum anderen konnte er den Künstlern das Gefühl geben, die werden hier wirklich ernst genommen.
Und das ist natürlich wirklich genial, wenn du selber Produzent und Labelchef bist.
Ja.
Dann kannst du ja mal auf einem kurzen Dienstweg was wegsignen. Genau. Stimmt, das unterschlagen wir so ein bisschen. Wenn du jetzt nur Jazzproduzent bist, dann würdest du ja nicht im Studio sagen, Mensch, hier, Gary, Chick, könnt ihr nicht mal nächste Woche noch mal zu zweit was aufnehmen? Das klingt so geil.
Ja.
Also das ist natürlich, genau. Oder diese Geschichte, dass Richie Beirach aufgrund seiner schönen Klavierintro dann den Zuschlag für die Soloplatte bekommen hat, das ist natürlich was dann auf einem kurzen Dienstweg möglich ist.
Ja, genau. Also das Netzwerk stimmte bei dem natürlich auch. Das Ganze, also eben, das ist auch wieder das Konzept. Also was der sich überlegt hat, so wie Veröffentlichungen sein sollen, wie das zusammengestellt wird und was für ein Netzwerk sich erarbeiten muss, damit man das umsetzen kann. Das hat natürlich nicht jeder zur Verfügung. Nee,
das ist ja auch irre, diese Hochkaräter. Also stellen wir also wenn du jetzt hier im Mäuseloch in der Käsehöhle, wenn du jetzt sagen würdest, ich lade mir jetzt die besten Musiker der Welt ein für Solo-Klavier-Einspielungen mit dem Lambert-Sound, die kriegst du ja, die Jared kommt ja nicht vorbei so einfach.
Ja, ich freundlich bitte.
Also nee, ich meine, du musst ja erstmal Zugriff haben natürlich auch auf diese Leute. Also aber ist alles gut gelaufen.
Ja.
Bei ECM.
Durch ECM, würde ich sagen, hat ja auch schon so eine eigene Jazz-Identität Einzug erhalten aus Europa.
Ja.
Das gab es in der Form auch nicht, denn Eicher hat schon darauf geachtet, jetzt nicht nur die amerikanischen Hochkaräter unter Vertrag zu nehmen, sondern auch immer zeitgleich wahnsinnig viel europäische. Wir hatten letztes Mal schon erwähnt, Belonging mit den ganzen Skandinaven, das irgendwie ein wichtiges ECM-Album ist. Also da John Christensen, Jan Garbarek, Palle Danielson und wie sie alle hießen. Aber auch in Frankreich wurde viel weggesigned und in Italien, wie heißen sie? Piranuzzi und, wie heißt der andere? Bolani. Sorry, ich hätte ein bisschen mehr Namen jetzt droppen müssen.
Ich kann was droppen.
Ja, also, dropp mal ein bisschen was.
Also ist so ein bisschen die Frage, wenn du sagst europäische Identität.
Ja.
Das ist genau. Wir haben genannt Chick Corea, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gary Burton, Hochkaräter. Wichtig ist aber noch immer John Abercrombie.
Ja.
Wahnsinnig viel veröffentlicht bei ECM. John Abercrombie ist ein Gitarrist, der irgendwie so Fusion-esque ist, aber auch immer so, das so zwischen sphärisch, ECM-ig bis auch Hardcore-Fusion viel gemacht hat. Viele Alben bei ECM ist nie so in der ersten Reihe der Jazz-Gitarristen gelandet, so bei Messini, Scofield und so, aber ist so in der, ist schon sehr, schon populär. Jazz-Gitarre-Freaks wissen mehr. Und John Abercrombie nimmt da zum Beispiel auch wieder eine Platte auf mit Jacques Dejonet am Schlagzeug und Jan Hammer an Keyboard. Jan Hammer ist der Komponist des Miami Vice Themes, der aber auch einfach ein Fusion-Keyboarder, Organist war, genau. Gibt es die Gruppe Gateway mit Dave Holland und Jack DeJohnette von John Abercrombie. Und dann gibt es super Platte Getting There mit Peter Erskine, Mark Johnson und Michael Brecker.
Michael Brecker.
80er. Also John Abercrombie deckt immer so ein bisschen diesen ganzen Fusion-Bereich ab.
Ah.
Genau. Dann gibt es in unzähligen Besetzungen Paul Motion. Paul Motion kennen wir. Schlagzeuger vom Bill Evans Trio, wahrscheinlich sein erster großer Gig, dann gleich rüber zu Keith Jarrett und dann auch relativ viel Soloplatten.
Genau, ganz tolle Soloplatten, bis ins hohe Alter
veröffentlicht. Genau, das sind so wichtige Amerikaner, sage ich mal, aber so in dem Dunstkreis, Pat Metheny, Chick Corea, eigentlich Leute, die auch durchaus viel Fusion machen und die nicht explizit nicht irgendwie Traditionalisten sind, sondern wirklich die 60er, 70er, 80er Jahren eher so ein bisschen, auf jeden Fall Swing-fern aufnehmen, die sind da unterwegs und natürlich noch eine ganze Horde Europäer. Bobo Stenson hatte diese Band mit Jan Garbarek schon Anfang der 70er. Jan Garbarek, auch so ein Typ, der Altsaxophonist in erster Linie, alt, ne? Ja, also das Hohe, das Kleine.
Ist das
so?
Ganz Kleine? Bin mir gerade unsicher. Mhm.
Der hat lustigerweise eine sehr frühe, schon vor ECM, eine Platte veröffentlicht beim Label Flying Dutchman, The Esoteric Circle.
Echt?
Und das ist so ein bisschen, also auch schon so in den 60ern, Jan Garbarek viel so sphärisches, bisschen Esoterik, New Age. Das war halt, das war around zu der Zeit, ne? Ja. Schon so diese Musik. Und auch so ein bisschen, ich glaube, so eine europäische Version von Free Jazz, muss man schon auch sagen.
Mhm.
Die da around ist. Nämlich das, was so ein bisschen so diese wütende Wilde, sich so auf Black Tradition beziehende Free Jazz Musik der Amerikaner von dem Ornette Coleman, auch Albert Eiler, diese ganzen Protagonisten. Das ist dann in Europa, gibt's dann eher so, da wird eher so vor sich hingeweibt. Da ist es so ein bisschen esoterischer.
Mhm.
Alles spaciger.
Ja, so also genau. Aber schon durch ECM ja. Gibt es dann schon so einen europäischen Sound. Also das genau. Hat ECM klar mitgeprägt, würde ich sagen.
Ja, auch schlau gemacht, muss man sagen. Ich komme nicht so ganz zum Punkt bei meinem großen Bogen, weil ich so ein bisschen nochmal ein bisschen früher anfangen würde. Der Begriff Third Stream taucht ja im Jazz manchmal aus und ist ja so ein Begriff für so ein bisschen so konzertante Jazzmusik mit Klassikanteilen. Wichtiger Protagonist, Gunther Schuller, ist der Typ, der Horn, glaube ich, gespielt hat auf der Birth of the Cool-Aufnahme. Ist ein Amerikaner, hat nur deutsche Eltern.
Der hat auch noch einen Bruder, oder?
Schuller?
Schuller Brothers.
Ja, das kann sein, ja. Gunther Schuller, auch Musikwissenschaftler, der hat irgendwie versucht, so ein bisschen diesen Begriff Third Stream zu prägen. Es ist aber eigentlich gar nicht so richtig klar, was das ist. Ich verstehe darunter aber immer sowas wie Modern Jazz Quartett.
Mhm.
Milt Jackson, John Lewis, wie heißt er?
Ja, weiß
nicht. Lewis am Piano.
Lewis am Piano.
Genau, die so ein bisschen so einen weichen Jazz mit so leichten konzertanten Anleihen und so, ja. So Zuhörmusik sein. Klar, Miles Davis, Birth of the Cool, aber auch zum Beispiel jemand wie Jimmy Jouffre, Guffrey, wie auch immer, der dann so Besetzung ohne Schlagzeug hat. Paul Bley, früher so ein bisschen avantgardistischer Spieler. Paul Bley ist dann nämlich eins der ersten Signings bei
ECM.
Genau. Auch eine eingekaufte Aufnahme. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, das ist so ein bisschen was, was bei ECM von vornherein drin ist, nämlich diese bisschen Schnittstelle Klassik, Konzertant, haben wir vielleicht auch noch nicht so klar benannt, weil dann passiert nämlich 1978 was, ECM veröffentlicht Music for 18 Musicians von Steve Reich.
Mhm.
Echt ein Gassenhauer der Minimal Music. Wir haben ja Steve Reich und Philip Glasso als große Amerikaner, die Protagonisten sind dieser Minimal Music. Und jetzt fängt halt dieses Label an, auch Klassik zu veröffentlichen. Und dann nämlich auch 1984 Avo Pärt, Tabula Rasa.
Ja.
Sagt dir der Name Avo Pärt?
Ja, klar.
Was ist denn da? Was, mit wem haben wir es denn da zu tun?
Ein Komponist... mit viel Space, oder?
Ja, also dieses Stück, der Spiegel im Spiegel, das ist glaube ich, so ein Temp-Track für jeden zweiten Film.
Ja.
Das ist hört man, glaube ich, auch in Interstellar. Und Avo Pärt hatte tatsächlich seinen Durchbruch, ist ein Estne, glaube ich, seinen Durchbruch durch ECM. Ja. Und der ist ja jetzt so ein angesagter, so europäischer Minimal.
Genau, ne? Also, wird sich viel drauf bezogen in einem Genre, was ich jetzt nicht nochmal nennen möchte.
Genau. So, der, und ab da veröffentlicht ECM wahnsinnig viel Musik, die halt wirklich dann doch weiter weggeht vom Jazz. Ja. Vorher haben wir sowas wie Kenny Wheeler, bin ich auch nicht so richtig eingestiegen, aber das ist ja so ein Brite, der britischer Trompeter, auch immer alles sehr spacig. Anwar Braham, ein Oud-Spieler, also wirklich World Music. Nick Bertsch?
Ja, klasse.
Können wir da mal drüber sprechen?
Ja.
Über Nick Bertsch?
Ja. Also das ist ja eigentlich sozusagen Philip Glass in Jazz, könnte man das so sagen?
Ja.
Oder Steve Reich in Jazzbesetzung?
Ja.
Ja. Habe ich mal gesehen, fand ich gut. Also die Formteile werden eigentlich durch Zeichen unterteilt. Er hat ein Becken neben dem Klavier stehen, um die Leute darauf hinzuweisen, wann es in den nächsten Teil geht.
Ja. Er arbeitet mit so Modulen, nennt er das.
Ja.
So kleine, ganz kleine Einheiten, die sind auch durchnummeriert.
Ja.
Und dann wird da irgendwie mit musiziert, mit der Verarbeitung dieser Module.
Genau. sehr repetitiv, kontemplativ, wenn du so willst. Und
war schon so funky, ne? Also ist also auch so groove-mäßig. Also es ist nicht, das ist jetzt, darf man sich nicht vorstellen, wie richtige Minimal Music, sondern das ist schon, also sind schon so.
Genau.
Hat auch was Proggiges.
Hat auch was Proggiges dann so, ne? Aber trotzdem ist der Vergleich nicht von der Hand zu weisen. Das ist ein Schweizer.
Ja, Schweizer.
Schweizer Pianist.
Ist der Mitbetreiber des Exils.
Mitbetreiber des Exils, spielt er auch regelmäßig.
Jede Woche.
Ja. Ist auch so ein ganz esoterischer Typ. Also hat, glaube ich, auch Bücher geschrieben übers, du weißt es wahrscheinlich, was ist das stehen gerade?
Ja, also der hat, es gibt eine Parallele zu Jonathan Mese, mit dem wir vorhin vor ein paar Folgen sprachen. Nämlich, dass sich Nick Bertsch auch auf lustige Sachen bezieht. Der sagt halt nicht, er bezieht sich auf Bach und irgendwas, sondern er sagt zum Beispiel, ganz wichtig für seine Musik, früher Einfluss, die Tim und Struppi Comics.
Ah, sehr gut.
Ja. Die Linie Claire, also dieser als Zeichenstil.
Ja.
Ich meine das mit Jonathan Mese, weil Jonathan Mese ja sagt, Sardos und John Sinclair sind sein größter Einfluss. Weil Nick Bertsch sagt auch, der Film Ran von Akira Kurosawa. Kennst du das? Also Akira Kurosawa ist so ein japanischer Regisseur,
der Film. Genau, da hat er nämlich so ein Ding mit dem japanischen
Samurais.
Ja,
aber weil er als Kind hier Ran geguckt hat, das finde ich halt genial.
Ah, okay, cool. Ja, so ist es immer super, finde ich auch, wenn mal so ein bisschen andere Zusammenhänge mal irgendwie gedroppt werden. Das würde mir auch angewöhnen. Mein Lieblingsbußkreuzung vom Dach.
Ja, genau. Also, der ist da sehr, trägt auch immer so eine irgendeine traditionelle japanische Tracht oder irgendwas, was so eine Fantasy-Vision davon ist.
Ja.
Also hat so einen ganz guten Style. Also
hat
so
einen guten Style, genau. Aber immer schön auch immer meditieren und so. Also so auch so ein Typ. Der hat auch irgendwie Bücher drüber geschrieben, glaube ich. Ja. Also es gibt auch so ähnlich, glaube ich, wie dieses Kenny Werner. Also nicht ähnlich, aber im Sinne, wie gehe ich als Musiker an mein professionelles Dasein heran und so. Ich glaube, solche Dinge hat er auch gemacht. Also so eine Art Guru.
Ja, genau, ja, der hat so.
Da würde er sich mit Jonathan Mese aber nicht verstehen.
Nein. Nee, aber der Bertsch ist irgendwie ein guter Typ. Und ich habe auch mir nochmal so einen Auftritt von dem angeguckt aus dem Exil. Und da spielt mein Freund Michael Fluri von der Schubert-Band Posaune. Den werde ich nochmal interviewen.
Ja.
Zu Nick Bertsch, ob wir da geheime Einblicke bekommen über das Becken, den Einsatz des Signalbeckens.
Vielleicht macht das auch nicht mehr. Ich habe den vor 20 Jahren gesehen, aber es ist mir aufgefallen, dass das immer so ein Signalbecken war.
Ja. Genau. Nee, aber genau, das ist so ein bisschen. Europäisches ECM. Jan Gabarek hat halt auch wirklich viel gemacht, was dann so World Music ist. Ragas and Sagas gibt's ein Album. Alpstein gibt's ein Album. Folksongs gibt's ein Album. Und ein absoluter Superseller bei ECM, muss ich sagen, habe ich auch einen absoluten Softspot für. Officium, kennst du das Album? Auch wieder eine ECM-Idee, das Hillard oder Hilliard Ensemble.
Das genau, ist so das hat mit Jan Gabarek auch öfter was gemacht.
Das ist nämlich, genau, da gibt es halt so ein Album, da singen die so wirklich gregorianische bis Renaissance-Musik-Choräle. Ja. Und da habe ich ja hier schon öfter mich zugegeben, dass ich hier einen absoluten Softspot für sakrale Vokalmusik habe.
Ja, wer nicht?
Ja, und da spielt jetzt Jan Gabarek mit diesem Hillard Ensemble.
Aber genau, am Anfang von ECM standen auch irgendwelche Signings aus Frankreich und Italien. Ich dachte, da droppst du noch irgendwas.
Ja, ich habe noch für dich, also was ich...
Stefano Bolani, ist das nicht Bolani?
Ich habe so ein paar Namen, wichtig ist Thomas Stanko. Stanko ist Trompeter, polnischer Miles Davis, auch alles bei ECM.
Ja.
Und was ich auch nicht uninteressant finde, jetzt wenn wir auch wieder so ein bisschen in dieses genremäßig eklektische gehen, Nils Petter Molvær, sagt
richtig,
der dir was.
Richtig, ja klar, auch Norweger
und
Trompete, ne, genau.
Genau, und auch halt viel so, was dann auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er das losgetreten hat, aber was dann ja auch so ein bisschen hip ist, so Trompete mit Beats.
Das kommt von Nils Petter Molvær?
Ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, also wahrscheinlich kommt es auch natürlich wie alles wieder von Miles Davis, aber Nils Petter Molvær hat ja diese Platte Khmer aus den 90ern, wo der so über so Loops und Beats Trompete spielt.
Ah, okay.
Und das ist irgendwie so, komischerweise ist das auch so ein generisches Ding geworden. Ich glaube, Till Brönner auch dann irgendwann mit der Loopstation und dem Beat und der Trompete und gibt es nicht auch noch so einen Franzosen, der sowas macht?
Du meinst, wie heißt der denn?
Ja, wie heißt denn der?
Der legendäre französische Trompete, schon etwas älter.
Wie heißt denn der?
Ja, wie heißt der denn?
Ja, wie heißt der denn? Erik Truffaz meinte ich.
Ja,
genau, das ist da auch so mit Beats,
oder? Ja, du hast ganz recht.
Ja, genau. Dann gibt es auch relativ viel Ralph Towner, war ich auch nicht so drin, von der Gruppe Oregon ursprünglich. Ist ein Typ, der vor allen Dingen auch viel mit Jan Gabarek Platten gemacht, der spielt Jazz, aber auf der Konzertgitarre.
Ah ja.
Auch alles so ein bisschen spiri und komplementativ, ist ein ganz gutes Wort dafür. Mhm. Genau, also wir haben so einen Bogen, so Europäer, Amerikaner, bestimmte ästhetische Ecke, auch Europäer, Amerikaner, die wahrscheinlich auf einem europäischen Label was anderes machen, als sie auf dem amerikanischen machen würden.
Ja, wie gesagt, also damit ging es ja los, dass ECM quasi machen durfte, weil die Amerikaner nicht geglaubt haben, dass ich das verkaufen würde. Also bei Keith Jarrett, ne?
Ja, genau.
Wurde freigestellt für ECM und auf einmal verkauft er Millionen. Die Amerikaner haben da nicht dran geglaubt, dass da hier irgendwas zu machen wäre auf dem Markt,
ja,
mit so einem Quatsch.
Ja. Jetzt ein bisschen die Frage. Hat ECM irgendwas, hat er vielleicht den Jazz, ist ECM ein Teil der Rettung des Jazzes über die 70er und 80er Jahre hinüber?
Es ist für mich zumindest irgendeine gegenläufige Bewegung zu dem, was ja sonst auch stattgefunden hat. Also weil sich diesem Fusion-Idiom, was dann ja irgendwie dann doch auch Einzug erhalten hat in der Jazzwelt. Also Miles Davis hat ja quasi immer so ein bisschen mitgeprägt, was zu der Zeit hip war, genau, und so, ne? Und das ist etwas, wo ECM einfach ein Gegenkonzept entworfen hat, könnte man eigentlich sagen.
Wirklich mit der Ausnahme, ich weiß nicht, ob es eine Ausnahme ist, aber wirklich, Chick Corea, John Abercrombie, es ist irgendwie fusionesk,
ja,
aber es ist irgendwie trotzdem eine bisschen andere Fusion als so diese Weather Report Fusion. Ich weiß nicht genau, was wirklich der Unterschied ist, aber irgendwie war da bei ECM noch ein Space für andere Jazz-Entwürfe.
Mhm.
Und ich frage mich so ein bisschen, wenn man sich die 70er und 80er anguckt, wo in den 70ern wirklich diese Fusion-Musik das dominierende Genre ist, was sich dann in den 80ern auflöst zu das, was dann so diese oft benannten Young Lions um einen Wynton Marsalis gemacht haben, also so eine Art Retro-Welle, die sich wirklich wieder auf
Neokonservatismus,
ja, die sich wirklich auf Bebop bezieht.
Ja.
Was du ja bei ECM gar nicht findest, dann gibt es natürlich, aber dann gibt es irgendwie, der Fusion geht weiter, die 80er Jahre über, 70er, ja, 80er, und dann gibt es natürlich dann wirklich sowas wie Smooth Jazz irgendwann. Ja.
Das würde ich sagen, hätte es ohne ECM nicht gegeben.
Ist Kenny G?
Ist ECM beeinflusst.
Ja?
Ja klar, würde ich schon sagen.
Okay, weil der eigentlich quasi, er macht das, was Jan Gabrek macht, nur über so funky Beats.
Ja, ja. Aber so in der Ausgestaltung, also harmonischen, sowie auch der Phrasierung, den viel Platz, der gelassen wird, der Ästhetik auch, würde ich schon sagen, ist das irgendwie vielleicht eine missverständliche Interpretation von dem, was Manfred Eicher da
wollte. Ja, aber es stimmt, jetzt habe ich das nämlich gar nicht gedacht, weil ich wollte eigentlich ansetzen zu so, der ECM, der hat so bestimmte akustische Ideale von Jazz konserviert und die wären vielleicht verloren gegangen. Aber man könnte ja auch genauso den Take machen und sagen, ECM hat den Jazz zur Fahrschulmusik gemacht.
Kannst du ja auch.
Also es gibt bestimmt Leute, die das auch so genauso verteidigen würden.
Ja, ja. ECM hat es ja tatsächlich auch möglich gemacht, dass Jazz im Hintergrund gehört werden kann. Also in einer Form, wie wir das vorher nicht kannten. Ja. Also wirklich, natürlich wird Jazz, wurde vielleicht vorher auch mal in Restaurants mal eine bestimmte...
Naja gut, Jazz wird auch live im Restaurant
gespielt. Ja, genau. Ja, ja. Aber trotzdem, diesen Vorwurf der Fahrstuhlmusik, die muss sich ECM ein bisschen gefallen lassen. Also das meine ich gar nicht böse.
Nee. Ja. Finde ich auch... muss man auch sagen, das muss man auch mal sagen dürfen.
Ja.
Nee, aber es ist ja tatsächlich so, ECM ist so ein bisschen, das ist ja was es so im Jazz also gar nicht so gab, was ich auch eher so in der Tradition sehe von so 60er Jahre Hippie-Zeitgeist.
Ja.
So dieses transzendente Klangwelten, irgendwas, ich weiß irgendwie, es ist auch irgendwie so Kiffermusik, ne?
Ja.
Sich so ein reinlöten dann zum Köln-Konzert, richtig abflashen.
Ja, wir löten uns schön ein rein.
Es ist schon so ein bisschen so eine.
Ja.
Also so was auch so die Psychedelik streift, ne, in vielen Punkten.
Ja, genau. Also wir hatten jetzt Nick Berg erwähnt und so. Es hat ja diesen Hang zum Spirituellen und so. Und das, was wir früher oder was früher als World Music bezeichnet wurde, hatte auch einen großen Einfluss auf ECM, beziehungsweise total, wurde damit eingebunden. Das stimmt schon. Das hat irgendwie was Flashiges.
Ja. Also und man hat auch das Gefühl so, dass die Leute, die dann bei ECM veröffentlichen, da auch ihre spacigsten Platten machen. Also es gibt zum Beispiel von Eberhard Weber relativ früh so eine Platte, die heißt Colors of Chloe. Super spacig. Es gibt eine super Platte. Ich weiß nicht, ich glaube, wir reden ja öfter über Herbie Hancock, der spielt auch auf einer ECM-Platte.
Ach, wirklich?
Ja, und nämlich zwar der Saxophonist seiner Band, die Headhunters.
Ja.
Benny Maupin.
Ja, das war der, den er von Mandishi rübergenommen hatte mit, ne, weil der so viele Instrumente spielt.
Ja, das ist auch ein ganz interessanter Typ Saxophonist, weil der spielt halt Saxophon bei den Headhunters und der spielt ja so. Der spielt so eine Art Hintergrundsaxophon.
Ja.
Das finde ich so ganz interessant, wenn man so Headhunters-Platten hört, dass der so funky Saxophon die ganze Zeit spielt. Es klingt eigentlich, obwohl er die ganze Zeit Phrasen spielt, klingt das irgendwie wie so eine Begleitung. Und ja, irgendwann explodiert es dann so, dann gibt es so Energy, aber der kann so ganz lange.
Stimmt.
Kann er so mitspielen. Und der hat eine Platte gemacht, The Jewel in the Lotus. Auch geil, aber auch so eine Space-Platte.
Und da ist dann Herbie Sideman.
Da ist Herbie dann der Keyboarder.
Ah, geil.
Genau. Hat auch gemacht, ECM gibt es eine Platte von Charles Lloyd. Dann im Jahr 2000 die große Comeback-Platte nach 2 Jahrzehnten oder so. The Water is White. Mit Larry Grenadier, Billy Higgins und wer am Piano?
Brett Mehldau. Selbst ja, der war auf.
Ja, ah, klar. Okay. Auf dieser Charles Lloyd-Platte. Genau.
Ja, da schließt sich der Kreis. Ich mag sehr gerne die Platte You Never Know von Peter Erskine, wo John Taylor Klavier spielt.
Ah, John Taylor.
Ja, ist wichtig. Engländer. Mhm. Und auch ja Lehrmeister von Brett Mehldau.
Und John Taylor ist auch so ein bisschen in dieser Bobo Sansson-Ecke, ne? Mhm. Auch so eine Art, so ein reduzierter Keith Jarrett.
Genau, es ist ja nun wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass auch Brett Mehldau mal in die ein oder andere ECM-Platte reingehört hat.
Ja, ehrlich gesagt, Brett Mehldau würde da eigentlich auch gut reinpassen mit diesem Europhilen die ganze Zeit. Ja. Und da geht's ja auch immer ganz viel. Obwohl, andererseits, Brett Mehldau hat gern Liner Notes.
Das ja, klar, nee, das wird ihm nicht gefallen haben. Ich denke auch, der muss immer viel schreiben. Also, Liner Notes ist ja eigentlich, wenn jemand anders über dich schreibt. Brett Mehldau macht das schon nicht mit. Der will über sich schreiben.
Ich finde das auch mit diesen Liner Notes, ne?
Ja.
Ist das was Jazz-Spezifisches? Das gibt's irgendwie nicht mehr, ne?
Nee, gibt's nicht mehr.
Das ist aber eigentlich genial, dass du zu so einem Album so dann noch so einen Text hast.
Ja, ist eigentlich perfekt. Also gerade wenn du dir so ein Produkt kaufst, dass du nicht nur was zu hören, sondern auch was zu lesen hast.
Ist ja eigentlich auch wie so eine zu lange Presseinfo.
Genau.
Und mit so,
wir lieben ja Presseinfos.
Ja.
Ja. Ich gucke mir auch immer gerne die Programme von so Festivals an und lese alles.
Ja, alles.
Gut. Alle Pressetexte.
Können wir auch mal eine Sonderfolge machen? Wir schreiben mal einen Infotext.
Ja.
Einen kleinen Workshop.
Ja. Ich liebe die alle. Ich finde die ganz toll. Ein relativ neues Album auf ECM, was ich sehr empfehlen kann für Leute, die Flugangst haben. Aber Hendrickson und Harmen Franje, Touch of Light. Hendrickson spielt ja eine Trompete ohne Mundstück. Da ist das Mundstück weg und dadurch hat es immer so einen sehr besonderen Sound.
Das hört man richtig, dass das Mundstück nicht da ist.
Das ist ein sehr spezieller Sound. Also das slidet anders, würde ich mal sagen.
Mm.
Und Harmen Franje ist so mein Lieblingspianist aus Holland. Ich habe früher mal gesagt, der Einzige, der da ein bisschen Geschmack hat. Mm. Aber da tue ich den Holländern wahrscheinlich unrecht. Ja. Nee, aber das ist wirklich ein gutes Album. Das ist, glaube ich, letztes Jahr erst erschienen. Das ist sehr relaxing. Also wenn man da im Flugzeug sitzt und denkt so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überlebe. Mit dem Album werdet ihr es überleben.
Sehr gut.
Ja.
Ja, stimmt. Also da muss ich auch sagen, bin ich so ein bisschen raus bei den neueren Sachen. Da kommt ja immer.
Ja, es wird nach wie vor rausgehauen wie nichts Gutes bei
ECM. Ja, wie gesagt, dieses Label hat 1500 Veröffentlichungen, ne?
Ja.
Also es ist richtig viel.
Das ist echt der absolute Wahnsinn.
Ja.
Na gut, bei mir wär's das jetzt mit ECM. Wir sind ja auch gut schon wieder dabei. Wenn du noch was Abschließendes sagen möchtest, dann hast du jetzt die Chance.
Ja, ich möchte nochmal auf ein Album hinweisen. Ich empfehle natürlich nochmal das Album 8081 von Pat Metheny. Das finde ich sehr gut, weil da auch Michael Brecker drauf spielt. Ich habe ja irgendwie einen großen, so eine Michael Brecker-Phase habe ich gerade.
Ja.
Kennst du Michael Brecker? Also bist du da mal rein? Weil der hat so einen, das ist auch so ein bisschen, der hätte auch das Alf-Thema spielen können auf dem Saxophon.
Ja, auf jeden Fall. Hat er das nicht sogar?
Ich habe versucht zu recherchieren. Wenn das jemand von euch weiß, wer das eingespielt hat. Ich habe versucht, das zu googeln, ob Michael Brecker das Alf-Thema gespielt hat.
Michael Brecker hat das Alf-Thema gespielt. Ich glaube, das wurde kolportiert damals.
Ja, wenn du das irgendwo belegen kannst, ich würde mich erleichtern, da Gewissheit drüber zu haben. Weil der hat so das Röhrende, aber auch das Lyrische, Poppige, aber der kann auch so Coltrane-mäßig rumfuddeln. Dann macht er immer so. Michael Brecker, ganz toll. Würde ich eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben jetzt im hohen Alter für mich so entdeckt.
Ja, ist einfach gute Energy, muss man schon sagen. Ja.
Das stimmt aber alles.
Ja.
Ich möchte nochmal auf ein Album hinweisen, das Projekt finde ich ganz interessant. Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz durchgehört, weil es 134 Minuten Spielzeit hat. Max Loderbauer und Ricardo Villalobos. Ach, ja. Haben im Jahr 2011 eine Platte gemacht, die heißt Re-ECM, wo die so ECM-Stücke remixed haben.
Ja.
Und das ist richtig so. Das ist eigentlich Musik, die jetzt gerade wieder so ganz hip ist, weil ich merke ja, bei den jungen Leuten im Jazz gibt es ja eine starke Hinwendung zum Ambient.
Ja.
Und das ist da auch gut zu hören. Und wie Ricardo Villalobos, da muss ich, denke ich ja immer an die Geschichte, die du erzählt hast aus dieser Doku, wo er das kommerzielle Element aussortiert hat.
Die Platte ist raus.
Ja,
ja, ich habe ihn neulich bei Edeka getroffen. Also okay. Gesehen.
Ja. Ja.
Der geht tatsächlich bei Edeka einkaufen.
Ja. Und kommerziell.
Ja. Genau, warum geht er nicht zu so einem kleinen Indie-Bioladen, ja, was so ein Satz ist?
Also, wir müssen natürlich, glaube ich, nochmal sagen, wenn ich hier durchgucke, Keith Jarrett, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben bei dem ganzen, Keith Jarrett hat ja dann tatsächlich auch mit diesem zweiten Trio, mit diesem Trio,
ja,
mit Gary Peacock und Jack DeJohnette, prägt der ja quasi
das Trio-Spiel.
Ja, und ja, auch bis heute hören junge Leute diese Alben und finden das eine moderne Art, ja, Standards zu interpretieren.
Die Version von All the Things You Are ist legendär von ihm und er hat sich unglaublich aufgeregt, als Brett Mehldau seine Version veröffentlicht hat, weil er gesagt hat, er hätte die geklaut. Also Das ist die Interpretation. Ich konnte ja selber jetzt mal nachhören und die beiden Interpretationen vergleichen. Keith Jarrett war stinkesauer auf Brett Mehldau.
Sehr gut.
Ja. Aber diese ganzen Trio-Aufnahmen, also Standards 1, Standards 2, ich glaube, damit ging es los.
Ja, so. Da gibt es noch Whisper Not, Inside Out. Ja.
Das ist alles der absolute Oberknaller.
Ja.
Das muss man wirklich sagen. Habe ich echt rauf und runter gehört auch und finde ich nach wie vor richtig gut. Hab mal transkribiert und so damals, als ich noch Ambitionen hatte.
Ja,
so, ja, wirklich toll. Und dann gibt's natürlich aber auch diese Platte von Keith Jarrett, die zum Einschlafen gedacht ist.
Ja, da habe ich ja eine Theorie.
Nämlich?
Kann das jetzt am Ende, ganz leise, ist nur Fantasy.
Ja.
Aber kann das sein, dass, weil Manfred Eicher wollte immer Keith Jarrett zähmen.
Ja.
Er wollte immer, da nicht so viele Ornamente, eigentlich, er liebt die leise Musik.
Ja, ja, genau.
Keith Jarrett ist natürlich aber ein wilder Hund. Jetzt hatte er irgendwann dieses Fatigue-Syndrom.
Ja.
Und hat dann diese Platte The Melody at Night with You aufgenommen, wo er ganz ruhig, ganz leise mit seinen letzten Kräften so Jazzstandard spielt. Hat sich danach auch wiederholt. Das ist irgendwie aus den späten 90ern.
Ja.
Meinst du, Manfred Eicher hat Keith Jarrett vergiftet, damit er diese Krankheit bekommt und dann ein leises Album aufnimmt? Kann das sein?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ich glaube, das stimmt genauso und es wird so passiert.
Nur um das ganze Thema Jazz und Verschwörungstheorie hier jetzt mal,
ja, ein bisschen nach vorne zu bringen. Ja, ja, da haben wir sowieso zu wenig von. Ja. Diese ganzen Mythen, die wir hier immer ausbreiten, die sind ja immer wahr.
Ja,
genau.
Also vielleicht ist es so.
Ja.
Gut. Genau. Re-ECM, Keith Jarrett. Ja, aber sonst, ich bin eigentlich mit meiner Liste durch.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, nächstes Mal wieder Blue Note.
Blue Note, nächstes Mal das große Blue Note Special und vielleicht ein bisschen,
also. Ja.
So machen wir es.
Alles klar. Dann heißt es wohl für euch jetzt ab auf Spotify und ECM durchbingen, ne? Würde ich sagen, ja. Ihr habt genug Input bekommen. Ja,
Kann man auch super nebenbei laufen lassen. Aber irgendwann nervt es, muss ich ehrlich sagen. Ich habe als Vorbereitung mich nochmal versucht, in vier Sachen reinzuhören.
Wie gesagt, es gibt da wirklich Unterschiede. Manche Sachen denkt man, die könnten doch nebenbei funktionieren. Ich finde, Keith Jarrett funktioniert nicht nebenbei oft, außer diese Melodie mit bla bla bla.
Wie, nee,
mit
also Solo Bremen, Lausanne, finde ich,
funktioniert. Kannst du nebenbei? Ja, ich finde, die ist einfach immer zu klar. Die Ideen sind zu klar, als dass das nebenbei laufen könnte.
Das ist zu extra leise, dass es einen so leicht aggressiv macht.
Ja, nee, dann empfehle ich doch eher, wenn man nicht zuhören will, dann doch eher bewusst ins
Also, okay. Also, bevor wir jetzt um Kopf und Kragen reden.
Ja. Nee, super Typ. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao.